Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Eine Fernsehmoderatorin der BBC gewinnt ihren Kampf um gleich hohe Bezahlung, egal ob Mann oder Frau. Bei der Deutschen Welle gibt es große Sorgen um die Attraktivität des deutschsprachigen Angebots. Und der Reuters Trendreport macht Mut für große Teile der Medienbranche. Zuerst zu Faktencheckern. Die sollen gegen zu viel Fake News im Online-Journalismus helfen. Tolle Idee, aber strittig in der Umsetzung. Jetzt ein Facebook-Beispiel und ein Urteilsspruch vom Landgericht Mannheim. Das Recherchezentrum Korrektiv darf auf Facebook einem Klimabeitrag von Tichys Einblick seinen teils Falschstempel aufdrücken. Strittig war die Verlinkung auf Facebook zu einem Artikel von Ende September mit der Überschrift, ich zitiere, 500 Wissenschaftler erklären, es gibt keinen Klimanotfall. Im Auftrag der Facebook-Plattform bewertet das Recherchezentrum Korrektiv Medien auf ihre Glaubwürdigkeit und es hat entschieden und damit unter diesen Tichy-Artikel die Gegenrede gestellt. Nein, es sind nicht 500 Wissenschaftler, Behauptungen, teils falsch ist da zu lesen. Das Mannheimer Landgericht hat diese Praxis nun gebilligt. Hendrik Widowild ist Jurist und Journalist, er schreibt für die FAZ und ihm liegt die 45-seitige Urteilsbegründung vor. Was ist denn nun eigentlich laut Landgericht Mannheim falsch an der jetzt abgestempelten Überschrift?
Naja, das ist ein bisschen der Witz der ganzen Sache, dass das Landgericht gar nicht sozusagen eingetaucht ist und gesagt hat, ist das nun richtig oder ist das falsch, sondern es ging ja darum, ob ein Wettbewerbsverstoß vorliegen könnte oder nicht. Und das Landgericht hat letztendlich gebilligt, dass der Beitrag so markiert wird. Es klingt jetzt erstmal bei Faktencheck nach einer Tatsachenüberprüfung, aber tatsächlich hat das Landgericht gesagt, dass das alles kontextabhängig sei, sozusagen ausgelegt werden müsste, diese Aussage, und auch die Frage, ob es falsch ist oder nicht, ob das also Wissenschaftler sind oder nicht, müssten im Kontext beurteilt werden. Und deswegen sei das Ganze jetzt eine Meinungsäußerung. Also Korrektiv hat eine Meinungsäußerung, das ist falsch, und Tichy hatte eine Meinungsäußerung, das sind 500 Wissenschaftler. Und zwischen diesen beiden Meinungsäußerungen musst du jetzt das Landgericht abwägen, und es hat gesagt, ja, in diesem Falle wiegt diese Aussage von Korrektiv schwerer als Tichys Aussage, und deswegen darf das so gemacht werden, deswegen darf dieser Korrekturstempel aufgedrückt werden.
Und warum darf Korrektiv das überhaupt, diesen Stempel aufdrücken, und Tichys Einblick zum Beispiel nicht?
Korrektiv hat zunächst mal eine Kooperationsvereinbarung mit Facebook geschlossen, wie auch andere Recherchekollektive und Institutionen, und darf aufgrund dieses Vertrages bei Facebook diesen Stempel verteilen, und Tichy hat so eine Vereinbarung halt nicht. Die Frage, die jetzt hier im Raum stand, war ja in einen wettbewerbsrechtlichen Streit eingekleidet. Also die Idee war, Tichy und Korrektiv stehen untereinander in Wettbewerb. Jetzt mag man sagen, die haben doch total unterschiedliche Leserschaften, stimmt auch, aber juristisch stehen sie durchaus in einem Wettbewerb. Und hier ist dann die Frage, darf denn Korrektiv, auch wenn es diesen Vertrag mit Facebook hat, einen Konkurrenten abstempeln? Und das war die Frage, die das Landgericht zu beantworten hatte. Und es hat gesagt, ja, das ist in Ordnung. Und die Argumentation dahinter, die geht ungefähr so. Die Politik hat immer gesagt, Fake News, großes Problem, Echokammern, Filterblasen, obwohl man da ja gar nicht so sicher ist, ob es die nun wirklich gibt. Aber in der Debatte war das immer hatte das einen großen Anteil. Und das Europarecht gibt ja auch vor, dass Facebook mehr gegen Fake News und dergleichen machen soll. Und deshalb, sagt das Landgericht, durfte Facebook Korrektiv einspannen, um solche Stempel zu geben, um eben diesen Faktencheck durchzuführen.
Die Klage war in dieser Instanz erfolglos. Also Roland Tichy, der ehemalige Chef der Wirtschaftswoche, der klagte wegen unlauteren Wettbewerbs. Offensichtlich erfolglos, weil im Pressewesen nun jetzt also andere Regeln gelten als in der Wirtschaft. Da darf ich doch nicht mal so eben ein Produkt der Konkurrenz niedermachen oder runterschreiben. Warum gilt das denn jetzt nach Ansicht der Richter nicht für den Pressebereich?
Das ist schon eine ganz alte Rechtsprechung. Das war immer schon so. Sonst könnte es keine Medienseiten geben. Ja? Also sonst könnte das Handelsblatt nicht über die Süddeutsche und die FAZ nicht über das Handelsblatt schreiben. Wenn man da jedes Mal diese strengen wettbewerbsrechtlichen Regeln ungefiltert drauf anwenden würde, dann müsste man sofort sich gegenseitig mit Abmahnung überziehen. Das heißt, es ist so ein bisschen, ja, so ein kleiner Kollateralschaden, den man hinnimmt, damit man eine freie Presse hat, die auch über Medien schreiben kann. Und das ist auch hier der Fall gewesen, wobei das Landgericht da so ein bisschen Zweifel dran hat, ob das, also zumindest vorsichtig sich äußert, ob das hier so angemessen ist. Unterm Strich aber Darf Korrektiv das grundsätzlich, weil es eben ein Medium ist und nicht ein Unternehmen, was einfach über ein anderes Unternehmen schreibt, eure Produkte sind blöd.
Jetzt sind Sie Journalist und Volljurist. Was ist denn für Sie jetzt das größte Problem? Ist es vielleicht die zu große Nähe jetzt zwischen einem Artikel und der Warnung vor ihm?
Mein Problem ist, dass eine Hierarchie von Medien aufgestellt wird. Und jetzt mag man sagen, ja, ich finde Korrektiv aber besser als Tichy. Könnte ich sogar ein Stück weit verstehen. Aber das Prinzip, das muss selbst großen Freunden von Korrektiv und großen Feinden von Tichy irgendwie aufgehen, ist ein Problem. Wenn ein Medium über das andere gestellt wird und über das andere sagen darf, es sind Dinge falsch. Da gibt man sich ein Stück weit der Illusion hin, dass falsch und richtig ganz leicht zu unterscheiden ist. Und das zeigt das Äußerungsrecht immer wieder. Das ist immer sehr, sehr schwierig.
Der Jurist und Journalist Hendrik Widowild, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Nach London. Die Fernsehmoderatorin Samira Ahmed hat einen Arbeitsgerichtsprozess gegen die BBC gewonnen. Es ging um gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Equal Pay. Die war bei ihr aber nicht gegeben. Sie moderierte jede Folge des Formats Newswatch für einen Bruchteil, für ein Sechstel eines Moderationskollegen in einem wohl vergleichbaren anderen Format. Details aus London von Ada von der Degen.
Plötzlich steht sie, die Journalistin Samira Ahmed, die sonst über andere berichtet, selbst im Fokus der Öffentlichkeit. Umringt von Anwältinnen und Unterstützerinnen tritt sie am Freitagnachmittag nach der Urteilsverkündung vor die Kameras.
No woman wants to have to take action against their own employer. I love working for the BBC. I'm really glad it's been resolved.
Keine Frau ziehe gerne gegen ihren eigenen Arbeitgeber vor Gericht. Sie liebe ihre Arbeit für die BBC und sei froh, dass der Streit jetzt geklärt sei, sagt Ahmed. Samira Ahmed ist das Gesicht der Fernsehsendung Newswatch, die sich in der BBC kritisch mit dem eigenen Programm auseinandersetzt.
Hello and welcome to Newswatch with me, Samira Ahmed.
Ahmed hatte dagegen geklagt, dass sie nur einen Sechstel des Gehalts bekomme, das ihr männlicher Kollege für die Moderation einer vergleichbaren Show erhalte. Der Kollege Jeremy Vine moderiert die Sendung Points of View. Darin geht es um Zuschauermeinungen. Ahmed argumentierte, Aufwand, Länge und Reichweite seien vergleichbar. Der Gehaltsunterschied sei demnach allein auf den Geschlechterunterschied zurückzuführen. Ihr männlicher Kollege erhielt zwischen 2008 und 2018 umgerechnet 3.500 Euro pro Sendung, während Ahmed für ihre Arbeit umgerechnet gut 500 Euro pro Sendung bekam. Das Arbeitsgericht kam am Freitag zu der einstimmigen Entscheidung, Samira Ahmed hat recht. Ob die Differenz nachgezahlt werden müsse, dazu gab es im Urteil keine Aussage. Nach der Urteilsverkündung sagte ein BBC-Sprecher, der Gehaltsunterschied zwischen Moderatorin Ahmed und Moderator Vine sei nicht auf den Geschlechterunterschied zurückzuführen, sondern vielmehr auf die unterschiedlichen Anforderungen der Sendung. Das Thema Gender Pay Gap ist kein neues für die BBC. Schon im Jahr 2018 hatte die damalige China-Korrespondentin Carrie Gracie als Protest gegen das Gehaltsgefälle gegenüber männlichen Kollegen ihren Posten abgegeben. Peinlich für die Sendeanstalt, sie zahlte der Kollegin die Differenz nach. Gegenüber Abgeordneten sagte Gracie:
BBC can't sort it out for me. You know, for me, a senior person of 55 in a powerful position. Then how can it sort it out for more vulnerable people who don't have a public profile? That's my concern.
Ihr Beispiel stehe für ein größeres Problem. Wenn man mit ihr, der profilierten Journalistin, so umgehe, wie sehe es dann für Kolleginnen in schwächeren Positionen aus? Das bereite ihr Sorgen. Auf anderer Ebene hat die BBC beim Thema Gleichberechtigung Fortschritte gemacht.
50-50 began on one BBC News program in January 2017.
Mit einer Kampagne, die bereits andere Medienhäuser übernommen haben, sollen im Programm ebenso viele weibliche wie männliche Stimmen zu Wort kommen. 50-50 heißt das Projekt. Über die Bezahlung der BBC-Mitarbeiterinnen sagen solche Leuchtturmprojekte hingegen wenig aus. Denn wenn es um das liebe Geld geht, gibt sich der Sender eher reserviert. Am Freitag gab ein Sprecher zu, die Gehaltsstrukturen seien in der Vergangenheit nicht transparent und fair genug gewesen. Man habe wesentliche Änderungen vorgenommen, um das anzugehen. Nach diesem Urteil werden vermutlich weitere Mitarbeiterinnen eine Begründung für die geringere Bezahlung einfordern. Samira Ahmed schloss ihr Statement am Freitag mit den Worten:
I'm now really looking forward to continuing to do my job, to report on stories and not being one.
Die Journalistin freue sich darauf, ihre Arbeit fortzusetzen und über Nachrichten zu berichten, anstatt selbst Gegenstand von Berichterstattung zu sein.
Ada von der Degen über Equal Pay bei der BBC. Jetzt zur Deutschen Welle, zum Auslandsrundfunk, zu einem offenen Brief von rund 50 freien Mitarbeitern des deutschen Online-Programms an Kulturstaatsministerin Monika Grütters. In deren Haushalt ist der Etat der Deutschen Welle angesiedelt. Sie fürchten um Aufträge und warnen vor drastischen Einschnitten im deutschsprachigen Online-Angebot ab Februar schon. Sie warnen, dass ab da das verbliebene Internetangebot quasi schlafen geht, wenn in Deutschland Nacht ist. Details von Annika Schneider.
Schon vor 9 Jahren wurde das deutschsprachige Radioprogramm eingestellt. Der deutsche Fernsehkanal sendet hauptsächlich Wiederholungen aus ARD und ZDF. Der Online-Auftritt sei deswegen das einzige verbleibende deutschsprachige Vollprogramm, das Nutzer rund um die Uhr informieren könne, heißt es in dem offenen Brief. Doch damit soll nun Schluss sein, erklären die Autoren. Denn ab Februar sollen die Nachtschichten in der Nachrichtenredaktion größtenteils wegfallen. Die Folge? Eine 9- bis 10-stündige Informationslücke. Damit sei eine Grundversorgung nicht mehr gegeben, betonen die DW-Mitarbeiter. Auch in anderen Bereichen werde gespart, etwa in den Fachredaktionen Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Die freien Mitarbeiter vermuten, dass Intendant Peter Limburg das deutsche Online-Programm mittelfristig einstellen will. Dabei habe sich das Budget des Senders kontinuierlich erhöht. Seit 2013 ist es um ein Drittel gewachsen, auf jetzt mehr als 365 Millionen Euro pro Jahr, finanziert aus dem Bundeshaushalt. Die Journalisten betonen in dem Brief, dass ein nicht fremdsprachenkundiger Steuerzahler nur auf einer deutschsprachigen Seite erkennen könne, was mit seinem Geld gemacht werde. Außerdem gäbe es 130 Millionen Deutschsprechende weltweit. Natürlich erreichten DW-Artikel auf Englisch oder Arabisch mehr Menschen. Sie hätten allerdings zum größten Teil deutsche Ursprungstexte. Die Deutsche Welle ist der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Auftrag ist es, ein umfassendes Deutschlandbild zu vermitteln und dabei die deutsche Sprache zu fördern.
Annika Schneider, ja, und zugehört hat Gerda Meuer. Sie ist Programmdirektorin der Deutschen Welle. Ihre Mitarbeiter sorgen sich, Frau Meuer. Sie formulieren mehr oder weniger unverblümt den Vorwurf, dass jetzt der Boden des Deutsche Welle-Gesetzes verlassen wird. Was macht dieser Vorwurf mit Ihnen?
Ja, Herr Hubert, ich habe ja zugehört und es sind ja viele andere Dinge auch noch genannt worden, neben diesem Hinweis auf das Deutsche Welle-Gesetz. Wir stehen natürlich weiter zum Deutsche Welle-Gesetz. Das ist die Basis und die Grundlage unseres Arbeitens. Und natürlich gibt es weiter ein deutsches Online-Programm. Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass das dort gekürzt oder eingestellt wird. Wir haben weiterhin 24/7 deutschen Kanal, einen Kulturkanal. Wir haben den angepasst an die Veränderung in der Welt. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir jetzt etwas ändern. Denn eine gesetzliche Grundlage ist das eine. Wir stehen dazu, dass wir die deutsche Sprache fördern, auf allen unseren Ausspielwegen und natürlich auch durch ein Sprachlernangebot, was riesige Reichweiten weltweit erzeugt. Aber wir müssen uns natürlich auch der veränderten Welt, der digitalen Welt vor allen Dingen stellen. Und das heißt auch Veränderungen im Digitalen, nämlich im Online-Angebot.
Jetzt die einen fürchten, dass das Deutsche auf dem Rückmarsch ist. Wir haben ja auch die Strategie, die Umstrukturierung unter Intendant Peter Limburg. Mehr englischsprachiges Fernsehen, ja und doch irgendwo weniger deutschsprachige Angebote. Können Sie das nicht doch einräumen?
Nein, ich kann insofern, ich verstehe der Anspruch, uns ist Deutsch genauso wichtig wie alle anderen Sprachen auch. Die Deutsche Welle, ich glaube, das muss man auch erklären. Wir sind ja kein Inlandssender. Wir dürfen in Deutschland gar nicht ausstrahlen. Durch das Internet hat sich natürlich alles verändert. Wir sind weltweit nutzbar, also auch in Deutschland. Aber unsere Hauptzielgebiete liegen in Asien und in Afrika, also sind globale Zielgebiete. Und das heißt natürlich, dort wird nicht Deutsch gesprochen. Außerhalb Europas sprechen 5 Millionen Menschen Deutsch. Und natürlich sind die unsere Zielgruppe, genauso wie die auch in Europa, aber nicht nur Deutsche, sondern Menschen, die Deutsch sprechen. Und die wollen, das zeigen alle unsere Umfragen, ein anderes Angebot. Und das bedeutet dieser Umstrukturierungsprozess oder Profilschärfungsprozess, wie wir ihn nennen. Wir wollen stärker auf die Nutzungsinteressen unserer Nutzer eingehen. Und die schnelle News, die sich weltweit, das hängt eben auch mit den digitalen Veränderungen zusammen, weltweit natürlich auch von Spiegel Online, von der FAZ, von wem auch immer, von den Online-Angeboten beziehen. Das ist ja leicht möglich. Was die aber von uns wollen, sind hintergründige Themen, sind Analysen, ist die deutsche Perspektive auf die Ereignisse in der Welt. Und um dem Rechnung zu tragen, auch damit hängt in erster Linie hängt diese Umstrukturierung zusammen, mit der wir jetzt am 1. Februar starten werden. Ja, aber ich verstehe schon, ich verstehe auch die Bedenken der Kollegen, ich verstehe das schon.
Jetzt haben Sie ja auch von diesen Hauptmärkten gesprochen. Afrika ist gleiche Zeitzone, Asien, da wird es ja schon problematisch. Also wie ist denn das wirklich mit dieser beklagten und befürchteten 9- bis 10-stündigen Informationslücke? Also im Internetzeitalter dürfte doch eigentlich wirklich so eine Online-Seite nicht schlafen gehen.
Also wie gesagt, wir reden ja in erster Linie von Online-Deutsch, da geht niemand schlafen. Also die Nacht ist Versorgung und die Grundversorgung auch nachts ist sichergestellt. Wir haben nur im Moment sehr viel mehr Schichten dort, aber wir können die Grundversorgung sicherstellen. Wir können vor allen Dingen auch mit Tweets oder mit einem Live-Ticker und gerade, es geht ja in erster Linie um Breaking News, denn Deutschland schläft ja nachts. Es geht natürlich in erster Linie, passiert auch nicht so viel, denn es geht ja in erster Linie um Breaking News-Ereignisse. Da sind wir reaktionsfähig, weiterhin auch auf Deutsch Online. Und es geht nicht um eine Nachtlückendifferenz von, Sie haben, glaube ich, jetzt 10 Stunden genannt. Es geht um die Zeit zwischen 2 Uhr bis 2 Uhr werden wir besetzt sein und 5.40 Uhr, wenn dann der Frühdienst kommt.
Okay, Wecker stellen.
Um 4 Stunden.
Dankeschön. Ja. Das war die Programmdirektorin der Deutschen Welle, Gerda Meuer, live per Telefon aus Berlin. Vom Besonderen jetzt zum Allgemeinen. Einmal im Jahr veröffentlichen die Uni Oxford und das dortige Reuters-Institut für die Journalistenausbildung ihren Trendreport. Ein Blick in die Trending Topic Kristallkugel. Welche Herausforderungen sehen Medienmacher, fragen sie, auf die Medienbranchen zukommen? Befragt wurden das diesmal gut 200 Medienmacher in 32 Staaten. Oft waren es Chefredakteure. Die ehemalige Direktorin Alexandra Borchert arbeitet nach wie vor für das Reuters-Institut in Oxford und ist jetzt am Telefon. Hallo Frau Borchert.
Ja, hallo, grüße Sie.
Als Autorin des Buches Mensch 4.0 – Frei bleiben in einer digitalen Welt, da machen Sie immer wieder der Medienbranche und den Mediennutzern Mut. Wir sollen doch die Digitalisierung als Chance sehen. Gehen die von Ihnen jetzt für den Trendreport befragten Medienmacher aus den 32 Staaten da mit?
Ja, tatsächlich scheint es dieses Jahr so zu sein, als hätten viele Medienmacher, das sind Führungskräfte, also zum Teil von der redaktionellen Seite, also Chefredakteure oder Medienmanager, haben die diese Chance ergriffen und sind deswegen überwiegend, nämlich zu 3/4, was ihr eigenes Unternehmen angeht, dieses Jahr erstaunlicherweise recht optimistisch. Also was die Zukunft ihres Unternehmens angeht, ihres Medienunternehmens, sich in dieser Welt zu behaupten.
Im vergangenen Jahr war das nicht so?
Nee, wir stellen immer so ein bisschen andere Fragen, aber dieser Optimismus ist neu. Der Nick Newman, der macht das seit sehr vielen Jahren. Dieser Optimismus ist neu. Das Interessante ist aber, dass weniger als die Hälfte von denselben Leuten glaubt, dass der Journalismus wirklich gut dasteht. Also das macht den Befragten doch eher Sorgen. Sie sehen keine tolle Zukunft für den Journalismus oder eine schwierige Zukunft, aber eine tolle Zukunft oder zumindest eine gute Zukunft für ihr Unternehmen. Das heißt, da kommt viel Aktionismus raus. Die haben was angepackt und was in die Hand genommen.
Einen Sonderbefund, den gibt es bei den Angestellten und Mitarbeitern in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mehrerer Staaten. Die sorgen sich überwiegend. Warum ist das so? Warum sind die nicht so zuversichtlich?
Ja, die sind nicht so sehr Herr im eigenen Haus, wie es die von den vormaligen, muss man fast schon sagen, Zeitungshäusern sind, die jetzt im Digitalen unterwegs sind. Die digital aufgestellten Medienhäuser, die haben entdeckt, wenn wir nur richtig guten Journalismus machen, das glauben sie zumindest, dann können wir unsere Nutzer, die Leser, Leserinnen, Zuschauer, Hörer auch dazu bewegen, für guten Journalismus zu zahlen. Das heißt, wir haben das so ein bisschen selbst in der Hand, dass wir mehr Ressourcen bekommen. Das ist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern anders, denn die sind sehr von der Politik abhängig und wir hörten das gerade im vorherigen Beitrag, Deutsche Welle, die sind sehr davon abhängig, wie viele Ressourcen ihnen zugeteilt werden. Wir haben praktisch keine Kontrolle. Und gleichzeitig werden sie dann noch sehr oft angeschossen von Politikern oder von der Öffentlichkeit. Ich meine, wir hatten neulich diesen Konflikt da im WDR in Großbritannien, die BBC. Da hat Boris Johnson sich einfach geweigert, ein Interview zu geben. Und dann hat er gleich mal klargemacht, na, wir müssen jetzt mal überlegen, ob die BBC weiterhin so viel Funding bekommt. Also da ist die Abhängigkeit von politischen Kräften sehr viel größer. Und daher dieser etwas verhaltenere Optimismus.
Und die Bezahlmodelle auf der anderen Seite, so eher im privaten Sektor, die scheinen sich inzwischen etabliert zu haben und sie ziehen den Schluss, das macht Mut und dadurch hebt sich die Stimmung. Wenn ich weiß, meine Finanzierung, das Modell, das läuft leidlich.
Ja, dass sich das etabliert hat, das wäre zu viel gesagt. Aber mittlerweile nehmen es wirklich überall auf der Welt Medienhäuser in den Angriff, weil sie wissen, viel groß andere Chancen gibt es nicht. Man hat ja viele Jahre, Jahrzehnte wunderbar vom Anzeigengeschäft gelebt. Dann hat man gehofft, das kann man in die digitale Welt übertragen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt geht man praktisch zurück zum uralten Abo-Modell. Also Leute, ihr müsst dafür bezahlen, was ihr auch konsumiert. Ist ja auch ganz normal. Mein Mann zum Beispiel, der in der Bäckerei aufgewachsen ist, der sagt immer, mein Gott, die Eingangstür zu jeder Bäckerei ist eine Bezahlschranke. Was hat sich die Medienbranche so damit, diesen Begriff zu benutzen und die Leute dazu zu bringen, was zu bezahlen, wo wir doch für alle unsere Grundnahrungsmittel auch was bezahlen. Und daher kommen jetzt so diese Versuche. Das gelingt den Häusern mehr oder weniger gut. Die New York Times zum Beispiel, die schafft das ganz hervorragend, oder auch die Washington Post, die Financial Times, das sind so die großen. Für die großen Marken ist das auf jeden Fall der Weg, den sie alle gehen. Spiegel hat jetzt gerade auch noch stärker umgestellt und die fahren jetzt auch diese Strategie. Für die kleineren ist es schon ein bisschen schwieriger, denn ja, die wenigsten Leute mögen mehr als so ein Zeitungsabo oder Medienabo haben, denn da gibt es ja auch noch genug andere Dinge, die man bezahlen muss, Spotify, Netflix und so weiter. Also da gibt es auch eine große Konkurrenz und einen großen Verdrängungswettbewerb.
Es wird nicht weniger, danke. Das war Alexandra Borchert über den neuen Reuters Trend Report und die Herausforderungen für die Medienbranche. Und jetzt nahe Zukunft heute aus der Hauptstadtregion.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und unsere Schlagzeile zum nächsten Tag beschäftigt sich mit Tesla, der Ansiedlung dieser Gigafabrik in Brandenburg. Wir haben mit dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, Jörg Steinbach von der SPD, gesprochen. Und er sagt, die Welt sieht auf Brandenburg. Und wenn das gelingt, dass Tesla schon ab dem Jahr 2021 in Brandenburg produziert, dann sei das ein Beispiel für die ganze Welt, dass man in solchen Größenordnungen Firmen ansiedeln kann.
Zum Schluss noch diese Meldung vom Prozess um den Mord am slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten. Da hat heute überraschend der angeklagte Todesschütze die Tat gestanden. Bisher hatte er seine Schuld bestritten. Ihm wird vorgeworfen, die beiden durch Schüsse in Kopf und Brust getötet zu haben. In dem Prozess ist auch der mutmaßliche Auftraggeber angeklagt, der Unternehmer Kotschner. Er bestritt heute die Beauftragung. Kuciak hatte über die Verfilzung von Politik und Wirtschaft, über Geschäftemacherei recherchiert. Vor rund 2 Jahren geschah dann der Mord. In seiner später abgedruckten Reportage ging es über mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern. Unter anderem trat Regierungschef Fitzko mit zurück. Das war Medias Res. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Henning Hubert.